ARD.
Normalerweise sehe ich dieses Gebäude vom Fenster aus. Es ist ja direkt gegenüber vom RBB. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn man direkt davor steht. Ich stehe vor einem breiten Treppenaufgang, der in einen überdachten, von Säulen umsäumten Eingangsbereich mündet. Der wiederum geht über in einen turmartigen Bau aus braunem Muschelkalk. Messe Berlin thront groß auf dem Dach. Die Gebäude links und rechts davon sind wesentlich flacher, aber nicht weniger imposant und wuchtig. Wer so baut, ist klar.
Die Nationalsozialisten entdecken und übernehmen das sehr schnell als idealen Ort für propagandistische Massenausstellungen und ja, indoktrinieren auf eine fast spielerische, sehr partizipative Weise.
Als die Nationalsozialisten an die Macht kommen, gibt es die Messe Berlin bereits. Sie firmiert unter dem Namen Ausstellungshallen am Kaiserdamm. Dort, wo heute der ZOB ist, der zentrale Omnibusbahnhof. Ihr Fokus damals: Automobilausstellungen. Mit den Nazis ändert sich das. Binnen kürzester Zeit wandeln sie das Berliner Messegelände zu einem der wichtigsten Werkzeuge, um ihre Erb- und Rassenlehre zu verbreiten.
Wir fragen uns ja immer, warum haben die mitgemacht, warum fanden die das alle plausibel? Es zieht einen schon in seinen Bann, wenn man hier ist und man spürt mit der passenden Lichtregie und dem passenden Ausstellungsdesign, welche Wucht, welche Wirkung diese Hallen entfalten können.
Die Messe Berlin im Westen der Stadt. In Charlottenburg, nicht weit von Stadtautobahn und AWUS entfernt. Wer sie als bloßen Verkaufs- und Ausstellungsort abtut, verkennt ihre Rolle in der Geschichte. Über Jahrzehnte hinweg war sie heimliches Mittel für politische Zwecke. Erst für die Nazis, dann für die Stasi.
Man setzt immer mehr inoffizielle Mitarbeiter ein, die dann wirklich ganz gezielt vorbereitet, mit ganz genauen Instruktionen. Die fahren dann zum Ausstellungsgelände und sollen dann dort für die Stadtsicherheit ganz gezielt Informationen beschaffen.
Ihr hört Geheimnisvolle Orte, ein Podcast vom RBB. Und ich bin Henrike Möller.
Ja, wenn man sich so ein bisschen umsieht oder die äußere Fassadengestaltung so ein bisschen wahrnimmt, dann wird man auch wissen, also welche Gedankenwelt, welche Formsprache hinter dieser Architektur steht. Also da wirkt unheimlich viel Massives, also auch diese Lüsterkonstruktion etc.
Michael Pfeiffer empfängt mich im Eingangsbereich, dem sogenannten Nordeingang an der Masurenallee, kurz hinter dem Treppenaufgang. Seit den 90ern arbeitet er für die Messe Berlin. Nicht etwa als Haushistoriker, nein, er ist Leiter der Stabsstelle Engineering und somit verantwortlich für die technische Abwicklung aller Veranstaltungen. Ein Job mit einem Nebeneffekt. Kaum jemand kennt das Gebäude besser als er.
Und die Türen, durch die wir jetzt gehen, durch die sind dann auch die Messegäste eigentlich schon seit jeher gelaufen?
Ja, man hat dann hier im Untergeschoss eine Garderobensituation zur Abgabe, WC-Anlagen, und dann beginnt eigentlich dieser Aha-Effekt, dass in der nächsten Tür erst die Halligkeit nimmt langsam zu und wird jetzt ihren Gipfel erreichen. Ja, wow. So, und jetzt befinden wir uns also in einer Halle, das ist die größte und also die höchste Halle insbesondere, die wir hier auf dem Gelände haben. Wenn wir zur Decke hochgucken, 32 Meter.
Das turmartige Gebäude, auf das ich vorhin von außen geblickt habe, wir stehen jetzt mittendrin.
Also die unter dem Begriff Ehrenhalle gebaute Halle, 1935 angefangen in etwa, 37 fertiggestellt. Für alle Veranstaltungen fanden hier die offiziellen Eröffnungsfeiern statt. Mhm. Wo also Rednerpulte angeordnet sind, Bestuhlungsreihen und das klassische Emblem für die damalige nationalsozialistische Zeiten, das war also auch als Hakenkreuz dann auch in diese Verglasung eingearbeitet, ja.
Das Berliner Messegelände ist ja schon in Betrieb. Während der Weimarer Republik finden schon erste große Ausstellungen hier statt. Die Nationalsozialisten entdecken und übernehmen das sehr schnell.
Das ist die Historikerin Isabel Heinemann. Sie hat sich intensiv mit den Propagandamessen der Nationalsozialisten beschäftigt.
Wir sehen ja eben auch, dass dann 35 nochmal massiv erweitert wird und Hallen neu gebaut und vergrößert werden. Also insofern ist es beides. Es ist auf der einen Seite der ideale Ort schon vorhanden, der aber noch entsprechend optimiert wird. Für dieses übergeordnete Ziel eben den Einzelnen einzugemeinden in die Volksgemeinschaft. Identifikation, Gefolgschaft, Selbstindienstnahme zu erzeugen.
Messen als Instrument, um die Bevölkerung dorthin zu erziehen, wo man sie haben will. Eine gewiefte Idee, eine perfide Idee. Wenn man sich die Propagandamessen der Nazis genauer anschaut, wird nachvollziehbar, welche manipulative Kraft von ihnen ausging.
Wir fragen uns ja immer, warum haben die mitgemacht, warum fanden die das alle plausibel? Insofern finde ich, sind solche Orte extrem anregend, denn sie machen vielleicht eben Dinge sichtbar, für die man den Ort selbst auch mal erlebt haben muss, um sich das besser vorstellen zu können. Auch für die Art und Weise, wie Zeitgenossen sich in diese Orte haben reinziehen lassen, selber hingegangen sind und sich haben beeindrucken lassen. Und so ganz frei machen kann man sich davon aus heutiger Perspektive eben auch nicht. Es zieht einen schon in seinen Bann, wenn man hier ist und man spürt mit der passenden Lichtregie und dem passenden Ausstellungsdesign, welche Wucht, welche Wirkung diese Hallen entfalten können.
Wunder des Lebens heißt eine der ersten Ausstellungen, mit denen die Nazis das Berliner Messegelände bespielen. Ein harmloser Titel. 360.000 Besucher strömen hin. Ein täuschender Titel. Genau wie die Ausstellung selbst. Denn erst nach und nach zeigt sie dem Besucher ihr wahres Anliegen.
Also einerseits geht es tatsächlich darum, was ist eigentlich das Leben, was ist der Mensch? Gerade in der ersten Ausstellungshalle auch sehr viele Exponate zum Mitmachen, zum Anschauen. Der gläserne Mensch, ein ganz berühmtes Exponat, wo man eben die Körperprozesse in einem gläsernen Menschenmodell sieht, das unterschiedlich angeleuchtet wird. Dann auch ganz viel Versinnbildlichung, wie geht Blutkreislauf, was ist eine Lunge, wie funktioniert Leben auf der einen Seite. Also sehr spielerisch, fanden die Leute sehr interessant, aber dann auch in einem weiteren Saal, glaube ich, war Halle 4, dann ganz intensive Einführungen in die Grundlagen der Erblehre und Rassenhygiene.
Nur wenige Monate nach der Machtübertragung verabschieden die Nationalsozialisten das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Es zwingt Männer und Frauen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder psychischen Erkrankungen, sich sterilisieren zu lassen. Mehr als 350.000 Menschen werden auf diese Weise gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht. Warum das angeblich zum Wohle des deutschen Volkes passiere, erklärt die Ausstellung Wunder des Lebens.
In solchen großen Fotomontagen, die einen gesunden, arischen deutschen Mann neben einem als erbkrank gezeichneten Menschen zeigen. Die ganz berühmten Bilder, die kennt jeder. So viele gute Deutsche gibt es jetzt, so viele Erbkranke. Und in 20 Jahren, wenn das so weitergeht, werden sich die Erbkranken so und so vermehrt haben und entsprechend also die als gutrassig empfundene Bevölkerung zahlenmäßig erdrückt haben.
Erst in den 80er Jahren wurde dieses NS-Unrecht anerkannt. Erst knapp 50 Jahre später konnten zwangssterilisierte Personen eine Entschädigungssumme von, Achtung, 5.000 D-Mark beantragen. Beim Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses bleibt es nicht, wie wir wissen. Die Zwangssterilisationen eskalieren in der NS-Euthanasie. Mehr dazu und welche Rolle ein Psychiater der Berliner Charité dabei gespielt hat, erfahrt ihr in der geheimnisvolle Orte-Folge zur Charité. Hört da gern mal rein.
Zu der Ausstellung Das Wunder des Lebens ist auch ein wichtiger Punkt Geburtenpolitik. Also es gibt einen Raum in der Ausstellung, in dem man eine Glocke aufhängt. Das ist also der Glockenraum mit dem Glockenturm und die läutet immer, wenn Kinder geboren werden. Und sagen die Besucherinnen sollen durch die Glockeninstallation an ihre bevölkerungspolitische Pflicht gemahnt werden. Und es ist auch noch dazu so, dass sie dann irgendwie noch kleinere Glöckchen klingeln, wie viel in 5 Minuten sterben. Also es sind irgendwie alle 5 Minuten 9 Schläge für so viel Babys werden geboren. Und irgendwie 7 Schläge mit einem leiseren Glöckchen oder einer kleineren Klingel so viel sterben. Das heißt, es ist ein kleiner Geburtenüberschuss und die Frauen sollen sozusagen motiviert und gemahnt werden, eben da an der Gebärfront in Anführungszeichen nicht nachzulassen.
Die Nationalsozialisten nutzen das Berliner Messegelände allerdings nicht nur zur Popularisierung ihrer Gesundheits- und Rassenpolitik. Vor allem die Grüne Woche. Eine Messe, die wir ja auch heute noch kennen, soll noch bei einem ganz anderen Ziel helfen. Die deutsche Bevölkerung soll durch sie still und heimlich auf den nahenden Krieg eingestellt werden.
Dazu gehört natürlich auch eben die Landwirtschaft vorzubereiten. Autarkie ist der wesentliche Punkt, also dass ne, sozusagen das Reich autark für sich selbst produzieren kann. Aber da gehört natürlich auch jeder Verbraucher, jede Verbraucherin dazu, die effizient wirtschaften muss. Sozusagen ein Exponat, Hausfrau, was tust du? Also sozusagen Wissen über Ernährung, Wissen über Zubereitung, aber eben auch Einkochen, Vorräte bilden, nichts wegwerfen, Kampf dem Verderb und der Verschwendung, auch ganz wichtig, auch so ein Slogan.
Wenn ich der Historikerin Isabel Heinemann so zuhöre, bin ich immer wieder überrascht, wie modern die Propagandamessen der Nazis waren. Nicht vom Inhalt, von der Machart.
Da haben wir 38 bei der Ausstellung die Gesundes Leben, Frohes Schaffen, die Besucher dazu bringt, sich selbst mit Gesundheitskärtchen durch die Ausstellung zu stempeln und untersuchen zu lassen, sich röntgen zu lassen, solche Dinge. Also diese großen Inszenierungen, riesige Bilder, Buchseiten, die gedreht werden von gigantischen Zahnrädern, ein Kino in der Mitte, ganze Militärgerätschaften, halbe Industriebetriebe, die entsprechend dann auch Geräusch produzieren, Flugzeuge etc.
Doch mit am entscheidendsten für die Propagandazwecke der Nationalsozialisten dürfte am Ende eine ganz andere Messe gewesen sein, wenn auch eher indirekter Natur. Die große deutsche Funkausstellung, 1924 ins Leben gerufen, mit einer eigens für sie errichteten Halle auf dem Berliner Messegelände. Als Technikmesse ist die Funkausstellung zwar weniger geeignet für die Verbreitung von Ideologien, doch ihr Trumpf liegt woanders. Durch sie wird das Gerät in Umlauf gebracht, über das die nationalsozialistische Propaganda von nun an direkt in die Wohnzimmer der Leute katapultiert werden kann. Das Radio.
Ziel war es, eine möglichst weite Verbreitung zu gewährleisten. Und das konnte nur erreicht werden mit einem besonders preiswerten und zugleich technisch einfachen Rundfunkempfänger.
Das ist der Historiker Frank Wittendorfer.
Deshalb wurde die Rundfunkindustrie in Deutschland zur Entwicklung eines Gemeinschaftsapparates verpflichtet. Das heißt, viele der großen elektrotechnischen Unternehmen in Deutschland waren an der Entwicklung, am Bau und später dann auch am Vertrieb dieser Geräte beteiligt. Und entstanden ist der heute noch legendäre sogenannte Volksempfänger, der VE301. Ein einfaches Gerät mittlerer Leistung, das zu einem verhältnismäßig günstigen Preis erworben werden konnte.
VE301. Die 301 soll sich auf den Tag der Machtergreifung der Nationalsozialisten beziehen. 30. Januar. 1933 wird der Volksempfänger auf der Funkausstellung vorgestellt. 100.000 Geräte gehen direkt über den Ladentisch. Wir müssen uns vielleicht nochmal vergegenwärtigen, wie neu die Technologie damals ist. In den 20er Jahren schwappt der Rundfunkhype allmählich von den USA nach Deutschland über. Damit ergeben sich nicht nur für die Unterhaltungsindustrie und den Journalismus völlig neue Möglichkeiten, auch für die Politik. Das NS-Regime ist entschlossen, sie zu nutzen. Doch die Hörerzahlen entwickeln sich nicht so, wie die Nationalsozialisten sich das vorstellen. Ein noch billigeres Gerät muss her. Eines, das sich wirklich jeder leisten kann. Und das im Gegensatz zum Volksempfänger eine entscheidende Sache nicht kann. Ausländische Radiosender empfangen.
Man wollte nicht, dass sich die Menschen im Ausland über politische Hintergründe informieren und eine ganz anders geartete Berichterstattung wahrnehmen. Fortan gab es also nur noch Kleingeräte zu kaufen, die allenfalls noch regionale Sender empfangen konnten. Dazu wurde ein eigenes neues Gerät auf den Markt gebracht, schon Ende der 30er Jahre, und zwar das sogenannte deutsche Kleinempfänger DKE, im Volksmund auch Goebbels Schnauze genannt. Das war dann in der Tat ein einfaches Gerät, mit dem der Empfang wirklich nur noch nahegelegener Sender möglich war.
1939 findet die vorerst letzte Funkausstellung statt. Dann bricht der Krieg aus. Mit ihm schnellen die Radionutzerzahlen nach oben. Waren es 1932 noch 4 Millionen, sind es bald 16 Millionen Hörerinnen und Hörer. Goebbels Schnauze wird zu einem der wichtigsten NS-Propaganda-Instrumente. Für viele die einzige Informationsquelle über das Kriegsgeschehen. Das Abhören ausländischer Radiosender wird unter Strafe gestellt. Nach dem Krieg legen die alliierten Siegermächte fest, dass das Radio in Deutschland nie mehr in den Händen der Staatsmacht liegen darf. Der staatsferne öffentlich-rechtliche Rundfunk wird eingeführt, gemäß dem Vorbild der BBC in Großbritannien. Warum sage ich das an dieser Stelle? Weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und dieser Podcast ist ein Teil davon, sich immer wieder rechtfertigen muss. Eine seiner Daseinsberechtigungen liegt aber genau dort. Er wurde eingeführt, um staatlichen Missbrauch und Fake News, wie im Nationalsozialismus geschehen, zu verhindern. Michael Pfeiffer und ich lassen die Ehrenhalle hinter uns. Das Gebäude ist eines der wenigen, das den Krieg überlebt hat. Er will mir etwas zeigen, etwas, von dem die wenigsten wissen. Dazu müssen wir allerdings auf den Funkturm hoch, Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon drauf gewartet. Wann erwähnt sie denn endlich den Funkturm? Der gehört doch zum Messegelände dazu. Ja. Es ist soweit. 1926 wird der Berliner Funkturm eingeweiht. Er soll Selbstbewusstsein signalisieren und Fortschritt. Ähnlich wie sein großes Vorbild, der Pariser Eiffelturm.
Ah ja, hier war ich auch schon mal. Ja. Kommt einem noch alles bekannt vor.
Das sind so Verbindungsgebäude. Also wenn man sehr viele Hallen verbinden muss, wo die sich treffen, wo Wechsel möglich sind, damit der Besucher dann also auch regengeschützt,
apropos Regen, ne?
Regengeschützt die Veranstaltung natürlich besuchen kann.
Oh, es hat natürlich tatsächlich keinen Schirm dabei, weil es überhaupt nicht nach Regen aussah.
Ja.
So kann man sich täuschen, aber ich glaube, es geht.
Etwa 50 Meter trennen uns vom Funkturm. Optisch eigentlich mehr Mast als Turm. Schlank, eine leichtfüßige Stahlfachwerkkonstruktion. Knapp 150 Meter hoch. Es reizt mich ja schon, da mal hochzufahren. Also gut. Ich verstaue mein Aufnahmegerät unter der Jacke und sprinte durch den Regen.
Ist es so eine kluge Idee, wenn es gewittert, jetzt auf den Funkturm hochzugehen? Frage ich mich.
Hallo.
Hallo.
Ja. Magischer Raum, also Steuerzentrale des Funkturms.
Michael Pfeiffer und ich stehen gedrängt in einem kleinen Raum unterhalb des Funkturms. Mit uns sind noch zwei weitere Mitarbeiter hier und starren angestrengt auf eine Armatur aus Knöpfen und Schaltern.
Da müssen wir mal sehen, wenn die Herren jetzt die Stirn in Falten legen.
Ja, wenn wir wegkriegen.
Die obere Plattform bei Witter definitiv gesperrt, hat auch was mit der Windgeschwindigkeit zu tun. Oh. Aber die Sensibilität dieses Turms liegt in seiner Beweglichkeit.
Ja.
Die hat er ja nur
jetzt
schon.
Machen Sie mir Angst.
Jetzt habe ich sie aber erschreckt.
Jetzt habe ich Lust, da hochzufahren.
So, aber da passt natürlich jetzt also so eine Hochleistungsmaschinerie wie so ein digital zum Teil gesteuerter, LED ausgerüsteter Aufzug mit 4 Metern pro Sekunde da hochfährt, passt natürlich nicht in die historische Beweglichkeit dieses Turms. Aber es ist tatsächlich so, das sind wirklich Dimensionen von 30 bis 40 Zentimeter, die also quasi der Turm machen kann. Ja, das ist völlig normal. Das heißt also, da beißt nur ein bisschen die Neuzeit, die Allzeit, sodass wir sagen müssen, also um den Fahrstuhl so hinlänglich oder weitgehend vor Schäden zu schützen in solcher Situation, stellen wir einfach den Betrieb ein.
Ja, nicht, dass wir stecken bleiben.
Doch das Gewitter scheint nicht der einzige Grund zu sein, warum wir nicht auf den Funkturm können. Die Stirnen der beiden Techniker liegen inzwischen in noch tieferen Falten als vorher. Irgendetwas läuft nicht. Nachdenklich blicken sie auf die vielen Knöpfe und Leuchten. Planänderung. Michael Pfeiffer und ich rennen wieder durch den Regen auf das Messegebäude zu. Unser neues Ziel, das Palais am Funkturm.
Das haben Sie gar nicht gemerkt, diesen 30 Jahre Zeitensprung. Jetzt sind Sie nämlich von 1935 ganz locker durch die Tür geschritten und sind 1958 angekommen. Ja?
Der Kontrast ist ziemlich krass. Hinter mir die respekteinflößende Ehrenhalle mit ihrer gigantisch hohen Decke. Vor mir ein heller, geschmackvoller Ballsaal. Im typischen 50er-Jahre-Schick. Beiger Teppich, dunkles Holzparkett in der Mitte, beeindruckende Kronleuchter.
Das war ja mehr so eine Zeit, wo man Wiederaufbau gerade geschafft, Wirtschaftswunder setzte so ein bisschen ein. Das heißt, diese Ball-Gala-Atmosphäre kam
ja,
so ein bisschen.
Hat was von dem Theater auch, es ist echt schick.
Das ist wirklich genau schick und das genau hat der Werner Düttmann als Architekt aufgenommen. Und das ist genau die Location, dass wir es geschafft haben, sagt man, dieses Gebäude. Also wir oder generell die Umstände es erlaubt haben, dieses Gebäude fast in allen Details original zu erhalten. Also bis zur Teppich, bis zum Teppichdesign, bis zu den Fliesen, bis zu den Wandvertäfelungen wirklich Originalware hier sieht. So, das muss natürlich jetzt entsprechend gehegt und gepflegt werden und die Bälle wollen natürlich trotzdem noch kommen.
Hier finden Bälle statt.
Hier finden sehr viele Bälle statt, die IFA-Gala, Berliner Gymnasien, Tanzschulen kommen sehr häufig hierher, machen ihre Abschlussbälle hier.
Das Palais am Funkturm, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Dabei war ich definitiv noch nicht hier.
Also die Menschen in Babelsberg und die Netflixer dieser Welt haben dieses Gebäude quasi als solches, als Gesamtkunstwerk und natürlich als die Kulisse, sowohl außenseitig als auch innenseitig, absolut entdeckt. Also wir hatten in der Pandemiezeit hier, das waren ja so etwa so etwa zwei Jahre, wo wir also fast keinen Veranstaltungsbetrieb hier durchführen konnten, wirklich Filmproduktionen da von Netflix.
Jetzt erkenne ich es wieder. Queen's Gambit, Damen Gambit. Die Erfolgsserie aus dem Jahr 2020 über eine junge Schachspielerin in den 50ern. Daher kenne ich das Palais am Funkturm. Allerdings hat es da ein Hotel dargestellt in Las Vegas.
Also das war, also ist ein Marktsegment für uns, was stark anwachsend ist. Kudamm 56 ist in diesem Gebäude gedreht worden. Das nimmt natürlich dann andere Funktionen ein. Das heißt, das ist mal ein Flughafen, mal ein Spielcasino, mal eine Vorfahrt von einem großen Hotel. Also wir haben also auch Hotelvorfahrten auf der Terrasse da kreiert mit Fahrzeugen.
Michael Pfeiffer steuert auf die Terrasse zu. Ich folge ihm nach draußen. Der Regen hat etwas nachgelassen. Vor mir, ein paar Meter hinter der Terrasse, erstreckt sich der IFA Sommergarten. Eine große, ovale Rasenfläche, terrassenförmig angelegt.
Nach dem Krieg natürlich fast die erste noch geordnete und vorführbare Location, wo man Veranstaltungen stattfinden konnten. Also noch vor überhaupt eine Halle wieder so weit instand gesetzt war, dass das da funktionierte, wurde sofort aufgenommen. Automobilausstellungen. Der Garten war am Wochenende öffentlich zugänglich. Also da haben die Berliner Sonntagspicknick gemacht, Kind und Kegel eingepackt und sind hierher gekommen. Die haben sich ihre Bestuhlung mitgebracht, ihren Kaffee mitgebracht und dann war diese klassische Tanztee-Atmosphäre.
Der wirkliche Messebetrieb geht Ende der 40er Jahre wieder los. Mit einer Ausstellung, von der wir in dieser Folge schon gehört haben. Der Grünen Woche. Schon bei ihrer ersten Ausgabe nach dem Krieg ist klar, eine reine Landwirtschaftsmesse ist sie auch diesmal nicht. Man beachte nur den Ausstellungszeitraum. Spätsommer 1948, mitten in der Berlin-Blockade. Während Rosinenbomber die abgeriegelte Stadt ernähren, tauschen sich Landwirte auf dem Messegelände über Zucht- und Anbaumethoden aus.
Es mag sicherlich auf den ersten Blick paradox anmuten, dass es genau während der Blockade passierte. Aber wie gesagt, das ist ein starker politischer Fingerzeig Richtung Osten. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Ihr könnt uns nicht aushungern. Im Gegenteil, wir zeigen euch sogar noch, wie stark wir sind, mithilfe auch der Alliierten, vor allem der Amerikaner.
Der Historiker Sven Schulze hat im Rahmen seiner Doktorarbeit ausgiebig über die Grüne Woche recherchiert.
Ausgestellt konnte natürlich relativ wenig werden, man hatte ja nicht viel. Ausgestellt wurden Dinge, die im Berliner Stadtgebiet angebaut wurden. Kohlköpfe zum Beispiel, Äpfel, Obst und Gemüse im Allgemeinen, das wurde ausgestellt. Und die dritte Sache war dann tatsächlich auch, dass man ein bisschen getrickst hat. Manche von den Kohlköpfen und so weiter, die waren tatsächlich auch Attrappe, waren aus Pappmaché. Also manches war wirklich Attrappe gewesen, um zu zeigen, wir haben genug.
Den Berlinerinnen und Berlinern reicht, was sie sehen. Die erste Grüne Woche nach dem Zweiten Weltkrieg wird ein Erfolg. 200.000 Besucher kommen.
Zum einen, weil sie gesehen haben, das Leben geht irgendwo auch einen mehr oder weniger normalen Gang weiter, auch in diesen politischen Krisenzeiten. Der Aufbau der zerstörten Stadt geht weiter, die Alliierten stehen hinter uns, die Westzonen interessieren sich auch für uns.
Auch viele Ostberliner sind unter den Besuchern. Der DDR-Regierung, beziehungsweise damals noch den Befehlshabern der sowjetischen Besatzungszone, passt das natürlich überhaupt nicht. Die Absicht hinter der Grünen Woche ist für sie klar. Es geht einzig darum, die DDR zu diskreditieren. Oder in den Worten des damaligen DDR-Ministerpräsidenten Otto Grote wohl:
Der Hauptzweck der Grünen Woche besteht in der Verleitung von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik zu staatsfeindlicher Tätigkeit. Man versucht, Agenten für westliche Spionagedienste zu werben und Bauern aus der Deutschen Demokratischen Republik zum Verlassen ihrer Heimat zu überreden.
Was an diesen Vorwürfen dran ist, das schauen wir uns gleich noch genauer an. Von Beginn an wird die Grüne Woche von den DDR-Oberen öffentlich schlecht gemacht. Walter Ulbricht mahnt, es sei, Zitat, unwürdig nach West-Berlin zu fahren. Bauern aus der DDR lassen sich davon nicht abhalten. Tausende von ihnen reisen an. Teilweise mit eigens dafür organisierten Reisebussen. Sie wollen sehen, wie Landwirtschaft in der Bundesrepublik funktioniert. Wo es keine Planwirtschaft gibt, keine Kollektivierung. Andere hoffen, dort wichtige Ersatzteile für ihre Landmaschinen zu bekommen, ohne die sie ihr Abgabesoll nicht erfüllen können.
Also die Grüne Woche war auch eine Leistungsschau, nicht nur der bundesdeutschen Marktwirtschaft und des Wirtschaftswunders, sondern eben auch einer freiheitlichen Gesellschaft. Und das wurde halt immer wichtiger, je heißer der Kalte Krieg wurde.
Jedes Mittel ist recht. Im Fall der Grünen Woche Geschenke. Geschenke nur für Ostbesucher.
Diese berühmte Nagelspende. Das heißt, da wurden an Ostbesucher Nägel verteilt. Das hat man ganz gezielt gemacht, weil das manchmal genau diese Dinge waren, die im Osten Mangelware waren. Manchmal auch solche Sachen wie Dachpappe oder Einweggummis. An Hausfrauen wurde Einweggummis verteilt oder Päckchen Kaffee oder Damenstrümpfe. Und genau diese Sachen hat man dann gezielt verteilt, um zu zeigen, hier, guck mal, hier im Wirtschaftswunder, da gibt es alles. Wir sind das überlegene System. Nimmt das mal mit in die Heimatdörfer und erzählt dann auch davon. Das war die Idee, die dahinter steckte, und das verfing auch recht gut.
Auch Sven Schulzes Großmutter erfährt davon. Sie lebt mit ihrer Familie in Brandenburg an der Havel. Anfang der 50er Jahre macht sie sich zum ersten Mal auf den Weg zur Grünen Woche. Allerdings nicht nur wegen der Gratisgeschenke.
Es war einfach auch ein guter Handelsplatz für Schwarzgeschäfte in den 50er Jahren. Meine Großmutter zum Beispiel, die hat ein Angora-Kaninchen. Und die Wolle dieser Angora-Kaninchen, die hat man dann auf dem Ausstellungsgelände gehandelt. Das war natürlich nicht ganz ungefährlich. Meine Großmutter war natürlich auch mal sehr vorsichtig und sehr ängstlich.
Dass die Stasi auf der Grünen Woche unterwegs ist, ist Schulzes Großmutter bewusst. Doch wer dieser ganzen Leute ist nun Spitzel? Wer normaler Besucher? Wer ist zum Aushorchen hier? Wer will sich einfach nur austauschen?
Ab Mitte der 50er Jahre kann man dann auch sehen, dass die Stadtsicherheit auch versucht, direkt dann auch in die Grüne Woche mit einzudringen. Man setzt immer mehr inoffizielle Mitarbeiter ein, die fahren dann zum Ausstellungsgelände und sollen dann dort für die Stadtsicherheit Informationen beschaffen. Das konnte zum Beispiel sein, wie viele Bauern sind zu Beratungsständen der Ostbüros, der Parteien gegangen, oder konnten sie feststellen, dass die Gastgeschenke angenommen haben, oder haben sie vielleicht sogar Gespräche belauschen können, die sich eventuell sogar darum auch um Republikflucht, wie es immer so schön hieß, gedreht haben.
Wer sich auffällig verhält, wer zu viel Interesse am Westen zeigt, zu negativ über die DDR spricht, wird von den Ostagenten namentlich notiert und an das Ministerium für Staatssicherheit weitergereicht. Denn diese Personen sind aus Sicht der Stasi potenzielle Westspione. Das übergeordnete Ziel der Stasi-Aktivitäten auf der Grünen Woche lautet also Spionageabwehr. Und die geht schon vor dem Betreten des Messegeländes los.
Dass zum Beispiel dann Kontrollen an Bahnhöfen stattgefunden haben, dass man Leute halt aus der Bahn gezogen hat und geguckt hat, bis wohin haben sie denn ihre Fahrkarte gelöst? Ja, wenn es bis nach West-Berlin war, dann konnte man sicher sein, dass man da mitgenommen wurde und sich einer längeren Befragung zu unterziehen hatte.
Doch die DDR-Bürger sind gewieft. Allen voran Sven Schulzes Großmutter.
Meine Großmutter zum Beispiel, die hatte dann als Trick zum Beispiel, sagen wir mal drauf, dass sie dann eben eine Fahrkarte kaufte, die über Berlin eben hinausreichte, ne, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, und da hat sich dann zum Beispiel einmal auch mein Vater dabei verplappert und meinte, aber wir wollten doch nach West-Berlin, um die Wolle zu verschieben. Meine Großmutter, pst. Ruhig, mein Junge, aber die Frau am Fahrkartenschalter, da hatte meine Großmutter ein Glück gehabt, die hat das mit Humor genommen, die hat es dann nicht gemeldet und hat sich dann im Still verhalten.
Es klingt schon irgendwie schräg. Diese ganzen Bemühungen und Ressourcen, die Stasi aufgewendet hat, um DDR-Bürger davon abzuhalten, auf die Grüne Woche zu gehen. Aber wenn man sich vor Augen führt, was die DDR-Bürger mit ihrem Besuch auf der Messe riskiert haben, vergeht einem dann doch das Lachen. 1956 gibt es im Zusammenhang mit der Grünen Woche 125 Haftbefehle, meistens wegen Besitz von sogenanntem Hetzmaterial. Damit sind Broschüren gemeint, die Westaussteller auf der Messe verteilt haben. Und zum anderen war die Hysterie der DDR-Führung auch nicht ganz unbegründet. Ich habe im Stasi-Unterlagenarchiv Berichte einsehen können, die Ostagenten damals von der Grünen Woche angefertigt haben. Seitenlange, minutiöse Berichte. Hier mal ein Ausschnitt aus einem Bericht eines IMs.
Der Landjugendberatungsdienst war im Flur vor der Halle 5 untergebracht. Dort wurden die Besucher durch Filmvorführungen mit entsprechenden Kommentaren angelockt. Den Besuchern wurde in dieser Beratungsstelle zur Landflucht geraten. Einem Lehrling vom VEG Neuenhagen bei Berlin wurde gesagt, dass ihm seine Lehrzeit von 1,5 Jahren angerechnet würde, und er brauchte sich nur bei seiner Ankunft im Westen unter einer betreffenden Telefonnummer zu melden.
Auch die Panik der Stasi, auf der Grünen Woche könnten DDR-Bürger als Westspione rekrutiert werden, war nicht grundlos, wie Sven Schulzes Recherchen ergeben haben. An den Ständen des Deutschen Bauernverbandes und der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft ging es nicht nur um harmlose landwirtschaftliche Beratung.
Also wenn klar wurde, okay, dieser Mensch, der jetzt hier Beratung sucht, der verfügt über interessante Informationen, Dann ist es tatsächlich mitunter vorgekommen, dass mit dem dann sozusagen nach hinten gegangen wurde, also in die Hinterzimmer. Da hat man in einigen Fällen auch versucht, diesen Menschen dazu zu bewegen, nicht in die Bundesrepublik zu fliehen, sondern dass er oder sie dann halt möglichst in der DDR bleibt, vor Ort Informationen sammelt und sie dann in möglichst regelmäßigen Abständen an die bundesdeutschen oder westlichen Organisationen weitergibt.
Nach dem Mauerbau 1961 ist damit natürlich Schluss. DDR-Bürgern ist der Besuch der Grünen Woche nicht mehr gestattet. Was nicht heißt, dass die Stasi sich dort zurückzieht. Sie konzentriert sich nun auf einen anderen Geheimdienstbereich, das Unterwandern bundesdeutscher Institutionen.
Man sagt ja auch, oder die Forschung sagt ja auch, dass sozusagen die Bundesrepublik wie so ein Schweizer Käse war.
Das ist der Historiker Daniel Bohnenkamp.
Also die DDR-Geheimdienste waren gefühlt überall drin. In Unternehmen, in Stiftungen, in Ministerien, also wirklich überall drin. Wie effektiv diese Spionage dann war, das steht auf einem anderen Papier, also eigentlich eher weniger. Die Forschung geht auch eigentlich darüber hinaus, dass es sozusagen eigentlich nicht viel gebracht hat.
Okay, auf ein neues. Funkturmversuch der zweite. Das Gewitter ist vorbei. Der Regen hat endlich aufgehört. Michael Pfeiffer und ich steigen in den Aufzug. Ein bisschen mulmig ist mir schon.
Keine Angst.
We welcome you on the Berlin Radio Tower, built in 1926. Innerhalb von 34 Sekunden erreichen Sie die Plattform in 125 Meter Höhe. Wir wünschen Ihnen eine gute Aussicht und einen angenehmen Aufenthalt.
So, wir sind oben. Ui, krass. Aber hier kriegt man erstmal ein Gefühl für die Größe des Messegeländes, weil das sieht man ja überhaupt nicht, wenn man da an der Straße die ganzen Hallen, die von der Straße weg. Das Messegelände verläuft einmal rund um den IFA-Sommergarten. 56 Hektar an die 30 Hallen, die wie die einzelnen Glieder einer Kette miteinander verbunden sind. Michael Pfeiffer zeigt auf einen Bereich im hinteren Teil des Geländes, Richtung Südeingang. Stimmt, da war ja was. Michael Pfeiffer wollte mir etwas zeigen. Etwas, das er bei seiner Arbeit zufällig entdeckt hat.
Da, wo die Halle 25 jetzt steht, gab es diesen Friedhof. Ja, das war ein Nachkriegsfriedhof, so um 1945 aus Not eingerichtet. Hat man da begonnen, Kriegstote dort, die also im Trümmerfeld aufgefunden worden sind, da zu beerdigen. Das ging sogar bis 1951. Er hieß Friedhof an der Avus. Und das waren bis zu 4.000, 4.500 Grabstätten. Also das war schon eine größere Fläche. Und Sie sehen, das ist eine direkte räumliche Nähe. Das ist also gerade mal so ein, gefühlt so eine Heckenbreite, was diese beiden Einrichtungen voneinander getrennt hat.
Ich stelle mir vor, wie die Leute in den Nachkriegsjahren fröhlich im Sommergarten ihre Tanztees veranstalten, wie es Michael Pfeiffer vorhin erzählt hat. Während nebenan Menschen beerdigt werden. Nicht sehr pietätvoll.
Natürlich klar, dass es da irgendwo zu Verwerfung kommt. Ich habe Schriftverkehr von der Friedhofsverwaltung gefunden, die dort also sehr häufig und regelmäßig mit der Messe Aufbau GmbH oder mit der Messe Durchführungs GmbH hier in Fallstadt, wann Beerdigungszeiten sind, wann Veranstaltungszeiten sind, wer benutzt welchen Zaun, wer hat mir die Hake geklaut. Und da hat man einfach entschieden, das kann nicht so weitergehen. Ja. Die Toten sind dann nach Ruhlingen gekommen letzten Endes, um diese Gelände denn wirklich der Messe Berlin so weit zuzuschlagen zur weiteren Nutzung. Ja.
Das Berliner Messegelände. Ich muss gestehen, ich hätte selbst nicht erwartet, dass es so viel Geheimnisvolles und Hintergründiges bereithält. Was kann es zu einer Messe wie der Grünen Woche schon historisch Bemerkenswertes zu erzählen geben? Ja, wie man sich täuschen kann. Ich persönlich nehme vor allem mit, Messen sind viel politischer, als einem gemeinhin bewusst ist. Und das ist nichts, was nur die Vergangenheit betrifft, sagt der Historiker Daniel Bohnenkamp.
Also das sieht man ja heute auch. Messen sind ja auch gerade dafür da, für den Austausch. Also es treffen dort ganz viele Menschen aufeinander, die schwer auch auseinanderzuhalten sind. Also man kann schwierig wissen, mit welchem Interesse sozusagen nimmt jemand ein Gespräch auf. Und gerade bei solchen Messen, wo unglaublich viele Menschen, auch unbekannte Menschen aufeinandertreffen, ist es natürlich gerade für Geheimdienste eine hervorragende Spielwiese.
Wenn ihr Lust habt auf noch mehr Geschichtsstoff, am besten aus der Region, meine RBB-Kollegen Harald Asel und Matthias Schirmer, die zeigen euch in ihrem History-Podcast jeden Monat, was vor genau einem Jahrhundert in Berlin so los war.
Hyperinflation im Januar 1923, Eröffnung des Flughafens Tempelhof einen Monat später. Im März 1923 kommen zwei Frauen vor Gericht, die ihre Männer vergiftet haben sollen. Den Podcast Heute minus 100 findet ihr in der ARD Audiothek. Das war Geheimnisvolle Orte vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Geschrieben und produziert von mir, Henrike Möller. Redaktion Ulrike Gerster. Dramaturgie Sarah Meinhold. Die Sprecher waren Timo Maszewski und Tom Vogt. Die Musik hat Ilja Czoric komponiert. Vielen Dank auch an Galina Breitkreuz. Von ihr stammt die Fernsehfassung von Geheimnisvolle Orte, das Messegelände am Funkturm. Einige der Interviews, die ich im Podcast verwendet habe, hat sie geführt. Das war's schon mit der dritten Staffel von Geheimnisvolle Orte. Wenn ihr die ersten beiden noch nicht kennt, ihr findet sie in der ARD Audiothek. Abonniert den Podcast außerdem gern, dann erfahrt ihr, wenn es weitergeht. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt.